19. Februar 2020. Tobias R. fährt mit seinem Auto gegen 21 Uhr auf den Heumarkt in Hanau. Dort stellt er seinen Wagen ab. Ein Blick in den Rückspiegel, dann greift er zu seinen automatischen Waffen. Er betritt erst eine Bar, dann einen Kiosk und anschließend eine Shisha-Bar. In jedem Laden feuert er unkontrolliert auf alle Besucher, die nicht in sein Weltbild passten. Der Anschlag von Tobias R. stellt die letzte Eskalationsstufe eines immer stärker um sich greifenden Problems dar. Social Media und Webanwendungen versuchen mit personalisierten Inhalten dafür zu sorgen, dass das Handy zum stetigen Begleiter mit jederzeit interessanten Meldungen wird. Das führt zur sogenannten Algorithmushölle. Unter der Algorithmushölle versteht man die grobe Funktionsweise der gängigen Internetdienstleister wie Google, Facebook oder Apple. Alle Tech-Unternehmen haben dabei eine Algorithmusgrundlage, die ähnlich arbeitet. Vereinfacht gesagt funktioniert das so: Internetalgorithmen bewerten andauernd, wie viel Zeit der Benutzer auf einer Website oder mit dem Smartphone verbringt. Das grundlegende Interesse dabei: Die Zeit, die jemand mit dem Eingabegerät verbringt, soll gesteigert werden. Im Silicon Valley wird dabei auch vom sogenannten Engagement gesprochen. Engagement entsteht immer dann, wenn Nutzer möglichst lange und oft mit einem Service interagieren. Der Facebook-Algorithmus analysiert beispielsweise nicht nur, welche Inhalte ein Nutzer am häufigsten ansieht, er steuert auch, wie oft ähnliche Artikel in der Timeline auftreten. Alles mit dem Ziel, den Nutzer zu so vielen Interaktionen wie möglich zu ermutigen. Also kommentieren, liken, teilen oder lesen. Dabei ist das Ziel des Algorithmus, durch andauerndes Anpassen der Inhalte die Interaktionsbereitschaft immer weiter zu steigern. Ökonomisch ist das nachvollziehbar. Mehr Interaktionen sind gleichbedeutend mit mehr Daten. Und mehr Daten bedeuten einen höheren Gewinn. Doch um höheren Gewinn, also um mehr Daten, zu erhalten, gibt es noch weitere Manipulationsmöglichkeiten. Beispielsweise die menschliche Psyche. In unzähligen Studien konnte belegt werden, dass der Mensch schneller und intensiver auf negative Emotionen reagiert. Also Angst, Wut und Ekel. Das wiederum liegt an der Evolutionsgeschichte. Noch vor wenigen hundert Jahren musste der Mensch andauernd um sein Überleben kämpfen und war deswegen vor allem auf das Erfassen negativer Nachrichten trainiert. Das ist in der heutigen Zeit dramatisch seltener geworden. Das Gehirn kann sich jedoch so schnell nicht umstellen. Klaus-Christian Carbon, Leiter des Psychologischen Lehrstuhls für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre an der Universität Bamberg, bestätigt die besondere Sogwirkung von negativen Schlagzeilen.
Im Prinzip ist jede Schlagzeile, die irgendwie aufrührt, die irgendwie die Gemüter bewegt, eine, die angeklickt wird. Und Negativschlagzeilen sind meist diejenigen, die das besonders gut rüberbringen. Das heißt, sie sind etwas, die eben tatsächlich schockieren, die Betroffenheit auslösen.
Darum ist es auch nur nachvollziehbar, dass sich Negativschlagzeilen sehr viel schneller verbreiten als positive Nachrichten. Diese Erkenntnis ist mehrfach belegt und einer der Hauptgründe, warum die Diskussionskultur im Netz immer mehr vergiftet scheint und regelrechte Gräben durch die Gesellschaften sichtbar werden. Eine weitere Gefahr besteht für den Menschen in den Folgen, die eine negativ zentrierte Nachrichtenwelt mit sich bringt.
Also prinzipiell ist es so, dass wir tatsächlich, wenn wir viele negative Schlagzeilen lesen, dass wir eben eher eine negative Weltschau haben, weil wir eben unsere Welt immer so konstruieren, was wir tatsächlich erfahren. Also wenn wir dauernd von Katastrophen nur lesen, haben wir das Gefühl, dass diese Welt in vollkommener Unruhe ist. Es hat langfristige Folgen und die können durchaus negativ sein. Die können zum Beispiel zu was wie Ängstlichkeit führen, sowas wie sozialer Rückzug, weil man denkt, die Welt da draußen ist zu gefährlich.
Wird diese Annahme weitergesponnen, sorgen diese Systeme für eine Veränderung des Denkens. Wann immer im Internet etwas angeklickt, geteilt, kommentiert, bezahlt oder gesucht wird, entstehen Daten, die gesammelt werden. Besitzer dieser Daten können damit Werbebotschaften an genau die Personen versenden, die einem ganz bestimmten Profil entsprechen. Dabei gilt der Grundsatz: Je mehr Daten vorhanden, desto genauer kann die Zielgruppe bestimmt werden. Außerdem entstehen mit großen Datenmengen statistische Wahrscheinlichkeiten. Das bestätigt auch der Informatiker und Softwareentwickler Volker Kopetzky von der Gesellschaft für digitale Ethik.
Wenn jemand bisher immer dieses Produkt gekauft hat und er wechselt auf dieses Produkt, zusätzlich mit 3, 4 anderen, ja, kann ich diese Veränderung des Kaufverhaltens nehmen und dann zieladressierte Werbung machen. Das kann ich aber nur deswegen, weil ich so viele Datensätze habe. Deswegen komme ich auf eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Ja. Mit 2, 3 Datensätzen finde ich diese Daten nicht. Es fällt mir auch gar nicht auf. Big Data, das ist so das, der Begriff hinten dran. Und das ist die Grundmechanik, wie solche Unternehmen dann auch entscheiden, welche Informationen, Werbung, aber auch welche Posts, welche Neuigkeiten und welche Suchergebnisse dem Einzelnen dargestellt werden. Und daraus resultiert zum Beispiel, dass die Systeme einen aufgrund dieser großen, immensen Statistik, die sie haben, sie kennen einen selber besser, als man sich selber kennt.
Mit diesen statistischen Wahrscheinlichkeiten lasse sich laut Sandra Matz, einer Computersozialwissenschaftlerin und Professorin für Wirtschaft an der Columbia Business School in New York, errechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein potenzieller Kunde das angebotene Produkt kauft. Nur bei Kunden, bei denen die Kaufwahrscheinlichkeit mehr als 90% betragen würde, könnte eine entsprechende Anzeige geschaltet werden. Diese Art der Werbebotschaften heißt Ad-Targeting. Das Problem dabei: Ad-Targeting ist nicht auf Produkte beschränkt, sondern kann für jede Form der Kommunikation verwendet werden. So entstehen für jeden Menschen unterschiedliche Welten, erklärt Kopetzky.
Diese Individualisierung und letztendlich automatisierte Bestätigung der eigenen Meinung, das ist das, was da drin passiert in diesen Algorithmen. Diese automatische und unhinterfragte Bestätigung, ich finde halt Elefanten mit Pink-Tupfern klasse und dann darf es keine grauen Elefanten mehr geben. Und dann kommt das System und sagt, klar, Pink, was, Pink-Tupfer, haben wir, okay, kriegen wir, bauen wir dir, kein Thema. Und dann kriege ich meine Welt zurechtgeschnitten, damit sie in meine bisherige Welt reinpasst. Und das ist ein schleichender Prozess. Es ist nicht, dass ich eine Mauer zwischen zwei Menschen habe, sondern ich baue Mauern um mich drumherum mit diesen Welten, die ich habe. Und die werden, wenn ich nicht aufpasse, werden die ganz schnell recht dick. Wir haben dann nicht mehr die Situation wie früher, dass man dann auf den Schulhof kommt und über einen Tatort vom Sonntagabend redet, weil jeder einen anderen Tatort gesehen hat. Wenn die Bestätigung in der Gruppe, die Leute, die Impfung negativ oder kritisch betrachten oder auch Angst vor Impfung haben, die werden ihre Meinung bestätigende Dinge finden im Internet. Während Menschen, die sagen, oh, ich finde Impfung toll, werden vom System zugespült werden mit den Einträgen, die ihre Meinung beeinflussen.
Dabei ist dem Experten wichtig festzuhalten, dass eine Anfälligkeit gegenüber diesen Manipulationen nichts mit Intelligenz zu tun hat. Vielmehr greifen die Wirkungsweisen auf das zurück, was in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte von der Evolution gebaut worden ist.
Bildung, Ausbildung, Rhetorik, logische Fähigkeiten, alles das ist kein Schutz gegen solche Dinge. Diese Dinge werden nicht durch Logik oder wissenschaftliches Denkmodelle unterstützt, sondern sie werden primär durch Gefühle unterstützt. Das ist, denke ich, der andere Aspekt dieser Individualisierung. Die basiert nicht auf Fakten, sondern sie basiert auf den Gefühlen, die ich habe und verstärkt diese Gefühle.
Bezieht man diese Individualisierung, das Erschaffen einer eigenen Welt, zurück auf Tobias R., wird deutlich, wie sich der Attentäter weiter radikalisieren konnte. Die Behauptungen, die ihm von den Algorithmen präsentiert wurden, beruhten auf seinen eigenen unbegründeten Ängsten. Weil jedoch soziale Netzwerke auf immer mehr Benutzerinteraktion optimiert sind, bekam der Attentäter immer mehr Texte angezeigt, die ihn in seinem Weltbild bestärkten. Immer mehr, immer extremer, ohne ethische oder moralische Grenzen. Denn im Vergleich zu einer Nachricht, die von einer Redaktion publiziert wird, gibt es bei sozialen Netzwerken keine Kontrollinstanz mehr. Niemanden, der presserechtlich für Inhalte gerade steht. Niemanden, der Nachrichten auch auf ihren Wahrheitsgehalt hin prüft. Die Auswahl der Texte ist im Falle der sozialen Medien schlicht keine menschliche mehr.
Das System macht keinerlei Unterscheidung. Der Algorithmus macht dort keinerlei Unterscheidung. Und er schickt mir dann halt eben nicht Sachen für werdende Mütter, sondern er schickt mir Sachen für Impfgegner, weil ich habe ja Interesse daran. Diese Tendenz der Verstärkung passiert automatisch.
Wie ethisch verwerflich die Inhalte letztlich waren, die der Attentäter vorgesetzt bekommen hat, lässt sich an dem sogenannten Manifest, das Tobias R. hinterlassen hat, ablesen. Zahlreiche Artikel, die er gelesen habe, sowie eigene Erfahrungen, ließen ihm keine andere Wahl, als selbst zu handeln. Er war überzeugt davon, dass es eine Säuberung von Südländern, Türken und Afrikanern geben müsse. Bestärkt wurde er in diesem Glauben von den Algorithmen. Algorithmusgesteuerte Werbung wird nicht mehr verschwinden. Dafür ist sie für die großen Plattformen zu profitabel. Trotzdem braucht es einen Weg raus aus diesem Teufelskreis. Auch wenn es schwierig erscheint. Eine erste Maßnahme, wie das gelingen kann, sieht Professor Carbon in der kritischen Selbstreflexion.
Man sollte sorgfältig tatsächlich aussuchen und sich immer wieder gewahr werden, man kennt diese Leute meist nicht und das bedeutet, argwöhnisch zu sein. Und ab und zu eben mal einfach neue Medien aufsuchen, andere Medien aufsuchen und eben persönliche Gespräche mit echten Freunden, mit echten engeren Bekannten und so weiter.